Was passiert, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft, wenn der Wunsch, den wir tief in uns tragen, nicht in Erfüllung geht? Ob es Kinderwunsch ist oder eine verpasste Lebensmöglichkeit oder ein Traum, der nie Realität wird. Der Schmerz darüber kann ziemlich, ziemlich tief gehen. Doch darüber spricht kaum jemand. In dieser Folge tauchen wir mit Trainerin Christina Gippert in die unsichtbare, oft tabuisierte Trauer um unerfüllte Wünsche ein. Christina teilt ihre eigene Geschichte, den langen Weg des Hoffens, der Enttäuschung und schließlich der Akzeptanz. Wir reden über Wut, Neid, gesellschaftliche Tabus und wie man mit diesem Schmerz umgehen kann, ohne daran zu zerbrechen. Wenn du selber mit einem unerfüllten Wunsch gerade kämpfst oder jemanden kennst, der gerade damit irgendwie ringt, dann bleib unbedingt dran. Die Folge schenkt dir Verständnis und neue Perspektiven und vielleicht sogar ein bisschen Trost. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Christina, ich freue mich, dass du heute hier bist bei unserem Podcast Trauerwelle und dass wir über ein sehr sensibles Thema sprechen, dieses Überthema unerfüllte Wünsche. Bevor wir aber in das Thema reinstarten, magst du dir mal selber etwas vorstellen, dass wir wissen, wer bist du, wo lebst du, was machst du so? Erzähl uns was von dir.
Ja, hallo Kathi, vielen Dank erstmal. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen.
Ja, voll.
Nach einer ganzen Weile. Mein Name ist Christina Gippert. Ich lebe jetzt momentan in Koblenz und ich enttabuisiere die Trauer. Das heißt, ich gehe entweder auf Bühnen und spreche da drüber, wie man gut mit Trauernden umgeht oder auch über die eigene Trauer, dass man das ein bisschen besser auch fürs Hirn verstehen kann, was da passiert. Und gehe in Unternehmen und bringe quasi Führungskräften bei, was sie bitte nicht machen, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach einer Krebsdiagnose zurückkommt ins Unternehmen und was man dann tun kann. Und da habe ich mich selbstständig gemacht. Vorher habe ich 19 Jahre in Belgien gelebt. Ich war verbeamtet im Europäischen Parlament. Aus der Zeit kennen wir uns auch.
Ja, genau. Kann ich mich nur gut erinnern.
Genau. Und ja, ursprünglich studiert habe ich mal Betriebswirtschaft, von daher passt es halt jetzt alles zusammen. Und ich habe vor 6, 7 Jahren eine Trauerbegleitung mitgegründet und bin darüber zu dem ganzen Thema gekommen.
Okay, also das wäre meine nächste Frage eben, wie bist du überhaupt zur Trauerbegleitung gekommen? Hat es da einen Auslöser gegeben? Du bist ja dann auch noch Fitnesstrainerin und Seelensporttrainerin. Was war so der Auslöser? Wie bist du überhaupt in diese Trauerbegleitung dann reingestolpert?
Ja, schon über meinen Körper. Ich hatte den Verlust der Mobilität immer schon als Kind, weil ich Knieprobleme hatte, habe dann daraufhin auch die Fitnesstrainerausbildung gemacht, aber nur um zu wissen, wie so ein Körper versteht.
Ja,
wie das
voll,
zusammenhängt, ne, mit den Organen und weiß ja, ne, und die,
ja.
Und die ganzen Systeme, die drin sind, Nervensystem. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht oder beendet und eine Kollegin und Freundin von mir hat parallel die Ausbildung beendet zur Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Die wollte, weil wir beide im Parlament arbeiteten und da kein Geld verdienen dürfen nebenbei, einen Verein gründen, damit das halt sauber ist alles. Ehrenamtlichen. Und der fehlte die dritte Person. Eine zweite hatte sie gefunden und dann hat sie mir das beim Mittagessen erzählt. Und dann habe ich ich habe keine Sekunde überlegt. Ich dachte nur so, jo, Trauer ist eine Emotion, Bewegung hilft, ich mache mit. Also,
ja. So simpel wie ich oft.
So, ja, so kam ich dazu. Und ja, natürlich, meine Großeltern sind gestorben, ein Onkel von mir ist zu früh gestorben und ich habe eine liebe Freundin verloren. Vor jetzt 16 Jahren, genau. Und die spielt ganz sicher mit in der ganzen Sache, war mir damals aber auch noch nicht klar. Und als ich das mitgegründet habe vor 7 Jahren, war mir auch nicht klar, dass ich heute selbstständig bin mit dem Thema. Also das Beamtet, das in Belgien, nee. Bin nicht geglaubt, wenn du mir das mal sagst.
Krass. Ja, hätte ich auch nie geglaubt. Also ich habe ja auch immer gesehen in einem Archiv mit Büchern und Dokumenten aus dem Mittelalter und jetzt sitzt man da bei diesem Podcast über Trauer. Unglaublich. Ja, und dein Weg, der führt ja schon dann rein in die Trauer. Also das hat ja dann auch mehr oder weniger in der Zeit nochmal mehr Fahrt aufgenommen, diese Trauer um unerfüllte Wünsche. Was ist denn da in deinem Leben an persönlicher Erfahrung da, wo du sagst, okay, das hat dich wirklich auch geprägt oder verändert? Was ist dir da passiert?
Ja, ich glaube, der größte unerfüllte Wunsch ist bei mir der unerfüllte Kinderwunsch. Das war ja dann auch die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und da, ja, also ich hatte ursprünglich, ja, irgendwie hat man ja immer so dieses Gefühl, man hat eine Familie irgendwann. Dann hatte ich das mit einem Ex-Partner auch kurz angegangen, das Thema. Wir haben versucht, schwanger zu werden, allerdings halt dann so Fernbeziehungen, wir treffen uns in der Mitte im Hotel. Also ja, eher anstrengend. Und haben uns dann auch getrennt, nochmal dann später. Und dann war für mich so die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich war damals in Belgien und ich hatte schon mit meinem Chef gesprochen, ob ich nach Luxemburg versetzt werde, damit wir näher zusammen sind und den Lebensmittelpunkt woanders hinschieben. Und das habe ich dann wieder rückgängig gemacht oder den Wunsch zurückgezogen, weil ich in Belgien bleiben wollte, weil man in Belgien auch alleine als Frau mit Samenbank schwanger werden kann, im Gegensatz zu Deutschland. Das war für mich ein Grund, warum ich damals da geblieben bin.
Ah ja, okay.
Und nicht dann doch gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Cut und bleib beim Parlament, aber gehe halt nach Luxemburg. Ja. Und dann bin ich zum Arzt, habe mich beraten lassen. Dann wurde mir erstmal gesagt, ich war damals 38, 39, wie alt war ich denn da? Da wurde mir gesagt, bis 40 geht's und danach wäre dann irgendwie, ich glaube, ja, 39. Dann hieß es schon, nee, Sie sind schon irgendwie zu spät. Weil in dem Moment wollte ich auch noch gar nicht. Das war alles noch zu neu und zu frisch. Ich wollte erstmal nur Informationen haben, auch von wegen Eizellen einfrieren. Da guckte der Arzt mich dann an und meinte, naja, worauf wollen Sie denn jetzt noch warten, wenn wir die jetzt einfrieren? Die Chance, dass die unbefruchtet wieder gut auftauen und dann benutzt werden können, ist sehr gering in dem Alter. Also die sollte man halt mit 25 oder 20, 25 irgendwann einfrieren. Das sagt einem dann halt nur keiner. Und dann hat man diese ganzen Gedanken ja natürlich auch noch nicht, ne?
Ja, voll.
Genau, also man lernt da unheimlich viel. Und dann habe
Aber
ich
was hat das mit dir gemacht? Also wenn du von diesem Gespräch erzählst, du hast dich da informiert und du bist in diesem Alter und dann herrschst du noch, ja, jetzt, worauf wartest du noch und brauchst jetzt nicht mehr groß einfrieren. Was war so das Gefühl dann dabei oder wie ist dir dabei gegangen?
Ja, in dem Moment, also meine ganze Welt war ja schon zusammengebrochen vorher. Also es war nicht nur die Trennung, es waren halt, also dieser ganze November war ziemlich krass bei mir damals. Der eine Wochenende war ein Auswahlverfahren, was ich von der Arbeit bestehen musste. Das eine war ein Französischtest, was ich bestehen musste. Das andere war die Trennung von meinem Freund. Und das vierte Wochenende war die Kündigung meiner Wohnung. Und danach hatte ich einen Burnout, weil sie dann auch noch das Organigramm ein bisschen verschoben hatten. Also das war halt ungefähr da, als ich dann zum Arzt bin und der mir dann auch noch erzählt, nee, also Kind, nee. Und dann guckte, ja, genau, und ich saß nur da und dachte nur so, okay. Und dann hat er aber gesagt, das Geld fürs Einfrieren, fahren Sie davon mal lieber in Urlaub. Und dann habe ich gedacht, Und den fand ich irgendwie gut, weil ich dachte, okay, so klar und deutlich habe ich das in dem Moment, glaube ich, gebraucht.
Ja.
Und dann hat er gesagt, und dann überlegen Sie mal, und wenn Sie dann wollen, dann können wir anfangen. Sagt er, aber Eizelleinfrierung in Ihrem Alter, sagt er, nee, also, naja. So, ich habe dann halt einfach das gemacht. Ich war dann in der Ayurveda-Klinik, war super, kann ich nur empfehlen. In Indien
Wo
auch.
warst du?
In
Also ein
Indien,
Ort?
ja, in Indien.
In Indien,
Ja,
okay, cool.
genau. Weil ich bis dahin dann total durch war, weil wie gesagt diese ganzen Sachen passiert waren. Ne? Das war halt einfach sehr
Cool.
viel. Hab mich dann da mal sortiert, bin wieder zurück. Dann wurde es auch meine Arbeitsbeschreibung. Ich wurde dann halt auch, das wurde auch geändert. Das hatte ich dann halt auch angesprochen. Und genau, dann ging es zu seiner Dinge. Und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal wieder leben irgendwie nach diesen ganzen Brüchen, die da passiert sind. Nach Umzug und ja, dann eine neue Stelle und kein Partner mehr und der Kinderwunsch war halt da. Und dann habe ich es ehrlich gesagt ein paar Mal drauf angelegt. Ist nichts passiert und ich dachte dann, okay, dann habe ich, glaube ich, so 2 Jahre gewartet, bin dann wieder zu diesem Arzt,
Zu dem gleichen.
zu dem gleichen, weil dann war ich über 40, in die Kliniken hätte ich nicht mehr können. Das wusste ich ja.
Okay.
Ich hatte noch mal angerufen, das ging aber nicht. Und dann habe ich angerufen in der Klinik und dann kamen halt so Fragen wie, ja, wenn ich habe so viele Fragen an meine Eltern, zu meinen Vorfahren, meinen Ahnen. Wenn dieses Kind auch nur ein bisschen davon mitbekommt, dann habe ich keinen Vater vorzuweisen. Und dann kam für mich ganz viele Gedanken, kann ich das irgendwie ändern? Und dann stolperte ich bei der Recherche auf einen Verein in Belgien, weil das ist da halt relativ normal, dass das gemacht wird, wo ganz viele Kinder ihren Vater suchen und klagen, dass damit aufgehört wird. Oder, ne, das, und dann habe ich gedacht, okay, da möchte ich eigentlich gar nicht mitmachen und habe dann rausgefunden, es gibt auch die Möglichkeit, Eizellspenden zu bekommen mit einer ID.
Das bedeutet,
Das bedeutet, die Identifikation dahinter wird dem Kind zum 18. Lebensjahr, bekommt das Kind den Namen und die Adresse von damals des Vaters, des Spenders. Die haben da
Da
ein.
muss aber natürlich auch der Spender damit, also der Worst ist und
Wer weiß das? Der
ist
hat
mit dem
damals für die
gewesen.
Spende mehr Geld bekommen.
Ah,
Deswegen
okay.
ich für diese Spende auch mehr Geld als für
Ah,
die
okay.
ohne Namen. Und dann wäre ich mit dem Kind, das war der Plan zum 18. Geburtstag, wenn es das gewollt hätte, nach Dänemark gefahren, da war die Samenbank. Und das Kind bekommt dann Namen und damalige Adresse von dem Vater. Und dann habe ich gedacht, cool, weil in der heutigen Zeit, also selbst vor 5 Jahren, habe ich gesagt, finden wir den ja
Ja,
irgendwie.
ja.
Wenn er nicht verstorben ist, werden
Ja.
wir diesen Menschen auf dieser Welt sehr, sehr wahrscheinlich auftun können. Und damit war ich dann fein und habe gedacht, okay, dann mache ich das. Und wenn das Kind das wissen will, ist gut, dann habe ich was. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Dann kann das Kind das aber entscheiden. Naja, und dann bin ich halt hin und in die Klinik und dann ins Labor. Und dann saß mir der freundliche 50-jährige Ivo gegenüber, der mich dann erstmal fragte, wie das Kind denn aussehen soll. Und ich sagte so, er ist mir ehrlich gesagt so, oder wie der Vater aussehen soll. Und ich so, na, das Kind soll irgendwie so halbwegs aussehen wie ich, weil wenn ich mit dem allein reise, dann ja, habe ich gesagt, also bitte so wie ich aussehe, groß, blond, helle Augen. Ja. Und dann kommen halt
Das
auch.
ist schon irgendwie krass, oder? Was ist das für ein Gefühl, wenn man da hingeht und sagt, ich hätte gerne blaue Augen?
Das ist ganz, ganz komisch.
Gell?
Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe da vorher ein bisschen gegoogelt und in Amerika und in anderen Ländern ist das total normal. Da hast du wie einen Katalog. Und hier habe ich das nicht, sondern er hat es eingegeben in eine Datenbank. Aber er fragte mich auch nach Hobbys. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich möchte zu dem Mann ja keine Beziehung auf. Das ist der Samenspender. Das ist mir ehrlich gesagt egal, ob der jetzt gerne Fußball spielt oder ins Kino geht. Ich werde den Menschen vermutlich nie treffen.
Krass, ja.
Und ich weiß ja auch gar nicht, wer das ist. Das kann ja, das ist jemand, der Geld gebraucht hat in dem Moment. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Das sind oft Studenten, das sind Leute, die gerade irgendwie ein bisschen Geld brauchen. Ich habe selber im Studium einen Freund gehabt, der war 6-mal Samenspenden im Leben. Ja.
Krass.
Und deswegen war das für mich so völlig egal. Und ich habe dann so ein bisschen nur im Forum, ich bin da einmal rein und habe gedacht, boah, nee, also diese ganzen Diskussionen waren für mich irrelevant. Ich habe da viel gelesen und auch mal reingeguckt, was man da irgendwie alles anklicken kann, selbst wenn ich das nicht hätte buchen können dann. Und habe nur gedacht, das ist nicht meins, das möchte ich nicht. Ich gehe ja nicht, selbst wenn ich mit meinem Ex oder mit irgendeinem anderen Partner ein Kind bekommen hätte, ich hätte ja nicht gewusst, ne, wie, ich hätte zwar gewusst, wie der Mensch aussieht, aber ich fand es so, als ob ich mir ein Kind bestelle.
Ja, voll. Ebenso, so fühlt sich so irgendwie an, gell?
Ja, weil den Mann habe ich ja nie gesehen und
Ja,
deswegen
voll.
bestellte ich mir nicht den Samen des Mannes,
Ja.
also dieses Rohprodukt, was ich irgendwie gebraucht habe, sondern ich bestellte, für mich hat sich das angefühlt, als ob ich mir ein Kind bestelle. Und das war echt weird. Und dann habe ich halt, wie gesagt, ich so, ja gut, ich bin 1,81, habe ich gesagt, gerne 1,85, 90, mir egal, aber dass das Kind von mir aus groß wird, blonde Haare wäre cool und grüne oder blaue Augen. Und dann kamen aber Gedanken wie, boah, bist du jetzt rassistisch?
Ja,
Das
voll,
ist
voll.
ganz, ganz komisch, ne? Also da, und dann saß ich wieder da und habe gedacht, nee, Christina, du willst ja, dass dein Kind dir ähnlich sieht und es wird mir
Ja.
ähnlich sehen, weil die Hälfte ist ja von mir. Und da ich den Mann gar nicht kenne, ja, habe ich, glaube ich, damit irgendwie noch ein bisschen mehr forciert, dass es dann doch mir ähnlich sieht, sage ich jetzt mal.
Ja, also irgendwas, was die praktisch wie so Kopie von dir, nur als männliche Version dann, die dann
Ja.
das Ganze unterstreicht, nochmal mehr. So.
Genau. Und dann habe ich halt nur noch gesagt, bitte keine, ja, hier, Diabetes und eine Krankheit. Und dann sagt er, nee, das sei halt
Das wollte ich auch gerade
ausgeschlossen.
fragen. Wie ist das
Genau.
eigentlich mit Krankheiten?
Ja, der sagte, das wird abgecheckt. Das seien, ich
Ah.
weiß nicht, wie die das abchecken, aber da musste ich mich dann drauf verlassen. Hat er gesagt, nee, das ist von vornherein, werden irgendwelche Untersuchungen gemacht. Okay. Weil ich dann gesagt habe, so, oder Erbkrankheiten oder so, was da halt irgendwie bekannt ist. Und dann sagt er, nee, was bekannt ist, die kommen dann gar nicht her. Okay. Und dann ging es los. Und dann bin ich noch zum Karneval gefahren, das war 2020. Hab da angefangen zu spritzen. Mit der ersten Spritze bin dann zurückgefahren ins Krankenhaus, hab meine erste Entnahme haben sollen. Dann hatte ich dann direkt noch so einen kleinen Meltdown im Krankenhaus, weil mein Arzt ja nicht in der Klinik war, sondern Belegbetten hatte, hatte mir niemand gesagt, dass ich vorher bezahlen muss. Dann stand ich also da oben pünktlich. Und dann musste ich runterrennen, mich anstellen. Ich hatte Herzschlag und Stress ohne Ende. Musste diese Rechnung bezahlen, die natürlich so hoch ist, dass die nicht akzeptiert wurde von der Karte, die ich ja nicht freigeschaltet hatte.
Ja.
Und das waren halt echt nochmal so 10, 15 Minuten, wo mein Cortisol und alles an Adrenalin in meinen Körper reingeknallt ist, wo ich dachte, hier können wir uns gerade sparen.
Ja, voll.
Wo ich dann gedacht habe, warum erklärt einem das denn keiner vorher?
Ja.
Dann wäre ich unten reingegangen, hätte bezahlt, wäre hochgefahren. Ne? Und so war ich komplett durch. Hab dann mit dieser Person dann was hinbekommen. Wir haben dann zwei Karten belastet und den Rest für die letzten 500 Euro habe ich dann noch eine Rechnung mitbekommen. Durfte dann mit diesem Ding wieder hochfahren. Und dann, ja, und dann haben die mich halt aber auch gesehen und haben gesagt, ja, jetzt beruhigen Sie sich halt erstmal. Und ich hatte aber nur im Kopf, ich muss ja pünktlich sein, weil das ist ja halt alles getaktet da, ne? Also das ist ja, du machst ja die Spritzen so und so viele Stunden vorher, damit dann der Eisprung. Und dann hatte ich natürlich wieder die Panik. Erstens, was ist da jetzt überhaupt passiert durch den ganzen Stress? Und zweitens, verpasse ich jetzt hier diesen Termin, ne? Also ich wusste damals, ich hatte zu wenig Informationen auch und ich war auch eine der Personen, die nicht damals nicht so viel mit der Technik, ehrlich gesagt, auseinandergesetzt hatte, weil ich wollte es nicht wissen, ich wollte nur, dass es funktioniert, ehrlich gesagt.
Ja.
Und habe dem Arzt halt auch vertraut, weil ich gedacht habe, wenn ich da reingehe, dann habe ich wahrscheinlich zu viele Fragen und stelle alles in Frage und ja. Genau, und dann war die Entnahme. Und dann eine Woche später, glaube ich, hätte ich dann den Test gehabt. Quatsch, dann war ja erst noch mal das Einsetzen. Ich muss mal gerade hier auf meinen Zettel gucken. Das ist so lange her, ich krieg's nicht mehr hin. Ist auch egal. Jedenfalls wäre danach das Einsetzen gewesen und war auch. Und dann habe ich halt auf einen Schwangerschaftstest gewartet und habe dann am Tag vor dem Test noch eine Freundin ins Krankenhaus zur Entbindung gefahren,
Oh, krass.
die ungewollt schwanger geworden ist. Und ich hatte da irgendwie so das Gefühl, ich habe auf einmal nichts mehr gespürt und ich hatte vorher gedacht, ich hätte so wie so eine Einnistung, so ein bisschen Ziehen und so Sachen gespürt und war der Meinung, es wäre alles fein. Und im Krankenhaus habe ich auf einmal gedacht, irgendwie ist, glaube ich, hier gar nichts fein. Und am nächsten Tag ist dann die Tochter meiner Freundin zur Welt gekommen und ich hatte einen negativen Schwangerschaftstest. Das war der 9. März 2020. Und dann waren die Kliniken zu.
Stimmt, da ist ja dann Corona losgegangen. Aber was
Genau.
hat es dann um emotional? Also hast du dann überhaupt die Freundin gesehen und das Baby oder hast du ihr das dann auch gesagt? Hat sie das
Sie
gewusst?
wusste das. Sie wusste das alles, weil wir waren damals sehr eng miteinander. Und sie wusste das alles. Und ich habe das Kind gesehen, aber ich habe schon am Anfang, ich habe sie halt auch auf den Arm genommen, weil ich meine, du bist ja so ein kleiner Oxytocin-Bomber, dann, ne? Ja, auch dann total schön und ich habe halt aber geweint, klar.
Ja.
Und im Nachhinein waren die beiden dann aber so mein Knüffelkontakt, hat man das in Belgien damals genannt. Also das waren die zwei, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe. Das heißt, die hat mich schon wie, ja, eine Patentante oder so. Ich war halt sehr oft bei
Ja.
denen. Also wir haben eine sehr enge Bindung und das ist jetzt irgendwie total schön. Genau.
Ach, schön. Und dann hast du gesagt, waren die Kliniken zu und wie ist dann weitergegangen?
Genau, ich glaube, da muss ich 4 oder 5 Monate warten und dann ging es weiter so im Juni, Juli irgendwie. Dann hatte ich noch übrig, da musste dann nur eine Einsetzung gemacht werden. Und jetzt muss ich hier gerade nochmal gucken. Ich glaube, ich hatte vier insgesamt, drei, vier. Und da haben wir dann nochmal, glaube ich, einen eingesetzt. Das ist dann wieder nichts geworden. Beim nächsten Mal haben wir dann eine Entnahme nochmal gemacht und zwei auf einmal eingesetzt. Ich dann auf einmal auch dachte so, oh, jetzt kriegst du halt Zwillinge und bist alleine, ne? Das sind halt auch noch so Gedanken. Aber ich dachte, okay, dann überlebt wenigstens eins. Das waren dann so meine Gedanken. Und was für mich auch ganz schlimm war, bei der Hormonbehandlung ganz am Anfang, ich hatte so das Gefühl, dass mir das jeder ansieht. Und mir ist schwindelig geworden im Büro. Und damals, da war ich ja noch im Büro, das war ja dann im Februar. Und ich war käseweiß und ich war in einer supergeilen Unit und da kamen dann lauter Kolleginnen und Kollegen und meinten, boah, wie siehst denn du aus? Komm, ich bring dich mal zur Krankenstation. Ich mal so, nein, nein, mir ist alles in Ordnung. Und ich bin dreimal, glaube ich, zur Krankenstation geschleppt worden. Die kannten mich dann da mittlerweile. Und denen hatte ich auch gesagt, was los ist. Und
Oh,
die hatten
krass.
auch, auf einer Dienstreise hatten die halt auch meine Spritzen und alles im Kühlschrank, weil ich es nicht eben im Hotel hatte. Da hatte ich keinen Kühlschrank, ne? Und das waren halt lauter so Sachen, die sind. Das ist so viel Stress noch drumherum. Ich habe auch jetzt die Tage jetzt nochmal hier geguckt nach einer, wie gesagt, nach so ein paar Aufzeichnungen, weil das so lange her ist. Und ich habe auch gefunden, eine E-Mail an meine damalige Coachin. Und da habe ich reingeschrieben, dass ich irgendwie gar nicht das Jahr so planen kann, weil ich ja gar nicht weiß, wann ich jetzt spritzen muss und wann ich schwanger bin und wo ich dann wen ich dann besuchen kann und auf welche Events ich kann. Und also. War halt vor der Pandemie noch, ne? Und dieser Kinderwunsch, der übernimmt dein Leben dann. Weil du dich halt so danach richten musst, nach diesen Hormonbehandlungen. Also, der hat dann dein Leben halt mal im Griff eine Zeit lang. Da richtest du dich danach. Und da verlierst du teilweise so den Rest. Da muss man halt aufpassen. Das war. Genau, und dann die Situation, dass ich halt, ne, ich habe mich halt schon 2 Jahre damit beschäftigt oder so, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht oder drei. Und dann waren die Krankenhäuser zu. Und ich habe geflucht. Und natürlich, innerlich,
Furchtbar.
ich so, okay, die Krankenhäuser brauchen wir jetzt für andere Leute. Und gleichzeitig, ich war so sauer.
Ja, voll verständlich.
Ich dachte, ist das jetzt hier möglich? Und ja, und dann. Und nachdem das im Büro halt auch dann immer noch Stress war, weil ich in einer Abteilung gearbeitet habe, die wir wussten, wann wir Stress haben, sage ich mal, aber der war schon relativ hoch. Und während der Pandemie ist ja uns alles um die Ohren geflogen quasi. Wir haben also innerhalb kürzester Zeit musste das Parlament irgendwie online funktionieren, was es vorher nicht gab. Und auch Abstimmen und Sitzungen stattfinden, die auch sicher sind. Und das war halt. Ich war in einer Abteilung, die halt die Präsidiumssitzungen halt mit koordiniert hat. Das heißt, wir hatten auch lauter Sondersitzungen, im Gegensatz zu anderen, die halt kaum was zu tun hatten, weil bei denen ganz viele Sachen weggefallen sind, waren bei mir lauter Sondersitzungen. Und dann habe ich gedacht, okay, der ganze Stress hier, das machst du beim nächsten Mal auch anders. Habe dann mit meinem Abteilungsleiter gesprochen und habe gesagt, pass auf, ich bin gerade in der Kinderwunschbehandlung und wenn ich hier irgendwie schwanger werden will, muss ich Urlaub haben die nächsten. Und dann hat er gesagt, ja, okay, kriegen wir hin. Und dann hat der Abteilungsleiter gewechselt. Dann habe ich das gleiche Gespräch nochmal geführt. Ist auch immer eine Herzrasen,
Ja,
keine
voll
Ahnung.
mühsam, ja.
Ja, und war auch nicht so angenehm. Die waren beide super lieb und haben gut reagiert. Und aber dieser Schritt halt dahin zu gehen, ne?
Ja.
Und vorher war halt so, das ist ja so ein Tabu. Ich habe im Nachhinein von so vielen Frauen, auch im Bekanntenkreis, gehört oder auch Männern, die dasselbe Problem hatten. Ich hätte mir so gewünscht, ich hätte das währenddessen gewusst. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie, oh, die einzige Person, die da gerade mit struggelt. Und wie gesagt, wir waren ja eh isoliert. Und irgendwie war dieses ganz, und auf der Arbeit, das war ja da, wo du hingehen durftest, da erzähle ich es ja auch nicht jedem.
Nein.
Und überm Telefon ist auch scheiße. Und es war, oh, also es war echt ätzend. Und deswegen, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ich will, dass die Trauer einen Platz in dieser Gesellschaft hat. Weil ich da auch so gelitten habe.
Ja, diese Einsamkeit dann auch, gell? Dieses Gefühl, immer nur mit diesen Gefühlen zu sein, mit diesen Gedanken und ja, man fühlt sich auch echt so abgeschotten und in dieser Zeit von der Pandemie halt noch mehr.
Und dann machst du und tust. Und ich habe mich mit meinem Körper beschäftigt und mit Ernährung. Und also im Nachhinein weiß ich, ich hätte es ganz anders machen sollen noch. Es ist egal, das Thema ist abgeschlossen. Für mich damals war es halt der Weg, den ich gehe. Und habe echt gedacht, ich gebe hier alles. Und das ist jetzt gerade mein Ziel, dieses Kind zu bekommen und dann etwas nicht zu bekommen. Also die Trauer einfach um etwas, was du nicht bekommst. Und so sehr willst. Also es gibt auch Jobs, die man unbedingt haben will oder so, ne? Aber es ist halt so, oder andere Sachen, oder man steigert für ein Haus. Also es gibt unterschiedliche Sachen und die einem wirklich wichtig sind, oder was, ne, wenn an dem Haus zum Beispiel irgendwas Emotionales dranhängt, irgendwelche Urgroßeltern mal drin gewohnt haben und man würde es nicht bekommen. Sowas könnte ich mir jetzt noch vorstellen. So eine einmalige Chance, ne? Also wie in meinem Fall, es bei mir war klar, ich war dann 42, habe gesagt, ich kann jetzt hier ja, ich mache jetzt hier eine 10 Jahre weiter. Ich hätte das auch emotional nicht durchgestanden. Dieses
Ja,
jedes
voll.
Mal Spritzen, dann dieses Auf und Ab und Hoffen und Tun und dieser zwischen dem Einsetzen und dem Test, das war der Horror. Und da bin ich dann auch die letzten 3 Male dann ans Meer gefahren, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr arbeiten in der Zeit, wenn ich dann hier rumstress, das kann ja nur schädlich sein, zusätzlicher Stress.
Ja.
Und eine Freundin von mir hatte eine kleine Wohnung in De Haan. Und da bin ich dann einfach immer für 3, 4 Tage. Da durften wir hinfahren, weil es war ja innerhalb Belgiens. Da durfte ich ja, ich war
Ja.
ja in Belgien ansässig und durfte also auch mich innerhalb des Landes bewegen. Genau, und dann, liebe Kathi, kam es ja auch noch du in mein Leben.
Ja, so. Eine grätscht.
Und wir wollten uns ja eigentlich auch sehen.
Ja, voll.
Und dann war es online.
Ja, dann war die, das war die erste
Ja.
Online-Ausbildung damals. Wahnsinn, ja.
Und da habe ich auch gestern noch eine Mail von dir gefunden, wie du da die geschrieben hast. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe gestern gedacht, ich so, hast du die noch? Und es ist so, ah, du bist auch so traurig, als du das halt dann absagen musstest.
Ja, voll.
Wir haben es ja geschoben. Wir haben es ein paar
Ja,
Mal
voll.
geschoben.
Wir haben es geschoben, das Jahr.
November oder so habe ich dann gesehen, von April
Genau,
nach.
November wäre es gewesen noch. Und dann eben waren ja doch einige, die dann gesagt haben, Mama, probier's halt online. Und die haben ja das vorher auch noch nie. Ist ja bei vielen so gewesen. Die sind da reinkatapultiert worden in diese Online-Welt, wo man noch nicht das so sich auskannt hat. Klappt es, geht es, funktioniert es und so. Ja, aber es hat dann doch funktioniert.
Na gut. Und dann erinnere ich mich noch, du hast ja dann, wir hatten ja dieses Vorgespräch und du hast ja gefragt, so wie eben auch mit meiner Trauer. Ich sag, du, ich habe jetzt gerade gar nicht so einen Fall. Kann ich denn da mitmachen? Mir ist jetzt gerade
Ja.
mein Mann gestorben oder so, ne? Und dann habe ich ja nur gesagt, dass ich halt die Freundin habe und den Kinderwunsch. So, und ja, das ist mir schon noch einige Mal um die Ohren geflogen, zumal du ja dann schwanger warst.
Das war die beste Kombination, gell?
Und ich dachte nur so, ja, gut,
Ah,
natürlich.
krass. Ja, das war echt zart.
Und ich glaube, du hast es uns ja dann gesagt, weil du irgendwie
Ja, weil
einen
mir,
Unfall
das
machen
war genau
musstest, ne?
in den Wochen, genau, wo mir so krass schlecht war.
Ja.
Normalerweise hätte ich es noch gar nicht gesagt irgendwie.
Genau.
Also ich war noch auf zwischen 9., 10. Woche, sowas, noch, eben noch sehr frisch. Und ich habe es euch dann gesagt, weil ich einfach immer wieder weggehen haben müssen und nicht gewusst habe, wann muss ich erbrechen oder was kann ich essen und so weiter. Und man hat es dann ja auch schon zum Teil bei mir gesehen, weil irgendwie habe ich so eine Wölbung gehabt. Ich kann mich auch noch an die Videos erinnern und so. Also, ja.
Ich habe es dir eh angesehen. Ich wusste von Anfang an, ich habe gedacht, ich so, hier, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, man hat ja dann nur natürlich so einen anderen Blick drauf, gell,
Ja,
auf die Sachen. Man
total.
sieht das ja überall dann nur noch.
Total. Und
Ja.
dann hast du auch die eine Folge, du hast so einen Hormoneinschuss gehabt, das weiß ich noch, du bist da so rum. Und ich habe nur da gesessen und habe gedacht, oh.
Das hat man verloren, ja, das ist so.
Ich wusste ja, du machst es nicht extra, aber das war echt hart. Also
Ja,
das war
das
krass.
stimmt.
Das war echt hart, weil das war
Also
ja
die Ausbildung
so.
doppelt so hart von Gefühlen konfrontiert werden, das sagen ja
Genau.
eh schon immer alle. Boah.
Und ich dachte, ja, ich gehe da durch, weil ich will ja mit der Trauerbegleitung dann diese Ausbildung haben. Weil das Witzige, ich bin ja nur auf dich gestoßen, weil ich ja nach meiner Sportausbildung
Ja.
gedacht habe, okay, jetzt mache ich hier Trauerbegleitung, jetzt muss man ja irgendwie zusammenfinden. Dann habe ich gedacht, ich kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der auf die Idee kommt, das zu verbinden. Und irgendwann bist du aufgepoppt. Und ich dachte, yes!
Es gibt doch noch mal.
Scheiße! Und dann habe ich gedacht, so, und das machst du jetzt.
Ja.
Und dann,
Bin ich
ja,
schwanger.
dann, genau, das war halt echt, und aber ich meine, es gibt keine Zufälle, ne? Und es war halt echt, also es war halt alles, es ist alles fein, es ist alles genauso, wie es kommen sollte. Nur für mich war halt in dem Moment, ich dachte, ich gehe da rein und wie gesagt, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich traue gar nicht so sehr wie die anderen. Und am Ende habe ich da gesessen und habe gedacht, ich glaube nicht.
Ja, voll, voll. Dann war es doch vielleicht sogar am emotionalsten in dem Moment
Ja,
für die. So.
also ist mir da echt so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber es war trotzdem, also es war super klasse und auch fürs erste Mal immer, das war mega.
Ja.
Also, ja, das war echt, ich hing dann da unter meinem Schreibtisch so halb und jeder von uns hatte ja da so ein Eckchen
Ja.
gebaut und das war echt richtig toll, ja.
Schön.
Genau,
Und wie ist dann weitergegangen?
dann habe ich noch mal eine. Dann habe ich gewartet, fast ein Jahr, weil ich nicht sicher war, was ich jetzt mache. Und das mal sacken lassen wollte und hatte aber noch eine Probe gekauft. Also ich hatte noch eine Samenspende im Kühlschrank in der Klinik. Noch zwei. Und dann habe ich gedacht, ich so, okay, du probierst es jetzt nochmal. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Das war dann 21 im, auch wieder so August, September irgendwie rum. Und da bin ich dann hin und da muss ich sagen, das war ganz schlimm, die Entnahme, weil ich kam mir vor wie, also wie bei einer Vergewaltigung. Also wie so ein Stück Fleisch, das war echt krass. Der Arzt stocherte da irgendwie in mir rum und machte Witzchen mit den zwei Damen, die da geholfen haben, links und
War das
rechts.
dasselbe Arzt oder war das
Ja.
wieder an?
Das
Und
war der
das war aber
gleiche.
trotzdem anders wie
Ja.
vorher im.
Ja. Also die waren bestens gelaunt. Mir ging es irgendwie nicht so, vielleicht, weil ich wusste, ich probiere es halt jetzt nochmal. Ich weiß nicht warum, aber jedenfalls, oder du weißt ja nicht, diese Hormone, ne?
Ja, voll, es ist furchtbar, ja.
Aber die haben sich null mit mir beschäftigt und das war vorher anders. Ne? Die haben halt mit mir gesprochen, haben halt gesagt, was jetzt passiert, was jetzt gemacht wird und das ist alles weggefallen. Und ich hatte halt Schmerzen, weil bei der Entnahme, je nachdem wie groß die Eier sind, das tut halt weh, wenn die da absaugen und dann zieht's halt und es wurde auf nichts geachtet. Ich meine, der kann das nicht wirklich beeinflussen, ja. Also, aber er hat die Jahre vorher zum Beispiel, die paar Male vorher hat er zum Beispiel gesagt, jetzt kommt noch mal ein großes. Oder so irgendwie, ne? Und wir haben es ja auch gesehen. Und der ist da durch mit einer Grobheit und ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mich wie so ein bisschen dissoziiert habe. Ich dachte, was passiert denn hier gerade? Und das war heftig, weil ich halt schon als Kind mehrere blöde Ereignisse in Krankenhäusern oder mit Ärzten hatte. Kann auch sein, dass das deswegen kam, dass ich das nochmal so wahrgenommen habe. Das weiß ich auch. Und das war, also das war irgendwie erniedrigend und es war, ich hatte dann auch irgendwie so danach so gedacht, ob ich jetzt so meine Ehre oder meine Achtung vor mir selber verloren habe. Also das war, weil ich habe mich da selber ja bewusst reingegeben. Und ich konnte auch gar nichts machen. Ich war einfach wie festgefroren auf diesem Stuhl und lag nur da und dachte, was passiert denn da jetzt? Und ich hatte Tränen in den Augen, ich weiß nicht was, habe geweint und es hat niemanden interessiert. Und ich lag nur da und habe geschwiegen und dachte, welchem Film bist du denn jetzt hier gelandet?
Hast du danach nochmal ein Gespräch mit dem Arzt aufgenommen und
Also er hat
konfrontiert
mich.
damit?
Ich hatte keine Kraft zu. Also das wurde ja dann nochmal eingesetzt. Und auch von ihm. Und dann haben wir auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, da redest du halt auch nicht so wirklich viel. Außer Hallo und Tschüss. Und nee, ich wollte aber auch nicht und ich wusste auch nicht. Und dann schämst du dich halt auch noch irgendwie. Und ne, dann diese ganzen Sachen, die es vielleicht, wie gesagt, bei mir ja getriggert hat, weil ich schon andere Erlebnisse hatte von Operationen als Kind und Narkose, die mir aufgedrückt wurde als Kind und lauter so Sachen. Und ich glaube, dass das wie so eine Retraumatisierung irgendwie war in dem Moment, was da passiert ist. Und habe dann halt auch an mir gezweifelt, natürlich, ob das jetzt eine Klassiker, Frau nach Vergewaltigung in Anführungszeichen, ne? Wir nehmen es jetzt mal so, aber nehme ich das nur so wahr oder war das wirklich so? Also, und das war krass und es hat dann halt auch nicht funktioniert beim letzten Mal. Und da habe ich, da bin ich ans Meer gefahren und da habe ich eine ganz, ganz spannende Erfahrung gemacht zur Trauer. Da würde ich dir gerade kurz was vorlesen. Ich habe da nämlich gestern gefunden, was ich da
Ja,
gefunden
voll,
habe. Ja.
voll gern.
Also da war ich dann am 20. Oktober 2021 in der Hahn und habe dann geschrieben, ich sitze hier am Meer, mein Herz ist schwer, ich fühle mich leer, vermisst dich sehr. Und dann steht da drunter, Absagen, es hat leider aufgehört zu wachsen. Das waren dann die Worte, die der Arzt zu mir gesagt hat. Also er musste den. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Es gab gar keine Einsetzung. Das war's. Das letzte Mal, dass ich den Arzt gesehen habe, war, jetzt habe ich selber durcheinander gebracht, bei dieser Aktion. Der hat mich dann angerufen am Tag, bevor die Einsetzung stattfinden sollte, hat mir gesagt, wir können es nicht einsetzen. Es ist nur
Oh
ein
Gott.
gewesen und das oder zwei, aber die sind nicht, die haben sich nicht oft genug geteilt, als dass sie weiter wachsen werden, dass auch sie sich weiter teilen werden. Die Zellteilung hat aufgehört. Und dann habe ich noch, dann ist eine Spinne an mir vorbeigelaufen, eine kleine, die ich dann versehentlich verletzt habe, habe ich dann noch aufgeschrieben. Und dann habe ich geschrieben, als der Name des Arztes gestern auf dem Handy-Display auftauchte, wusste ich schon alles. Am Tag zuvor habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob in einem solchen Fall eigentlich ein Anruf kommt oder ob man das dann erst vor Ort im Krankenhaus oder auf dem Stuhl gesagt bekommt. Jetzt weiß ich es. Ich war gestern am Arbeiten, als der Anruf kam, trotz Krankschreibung, war im Garten mit einem dicken Kloß im Bauch, wie eine Faust. Der Hase kam nicht, obwohl ich weinend vor ihm stand. Blödes Vieh. Ich hatte eine Mücke auf dem Fuß und habe dann viele liebe Nachrichten von vier Freundinnen bekommen. Und ich habe damals in der Wohnung gelebt und die Vermieter hatten zwei Häschen. Und die hoppelten immer um mich drum rum und die hatten halt immer so, die haben oft gespürt, was halt so los ist. Und da war ich halt echt sauer auf diesen Hasen. Und dann saß ich halt an diesem Wasser und habe noch geschrieben, viele Wellen sind da. Nur kommt gerade keine Trauerwelle, wenn man sie mal braucht. Oder einen sicheren Ort hat zum Trauern. So wie hier jetzt, in den Dünen. Dann kommt nichts. Nur Leere. Und im Auto hat sich dann halt so ein bisschen gewechselt, als ich hingefahren bin ans Meer, diese ganzen Gedanken, die ich hatte. Und da habe ich hier auch noch so ein bisschen aufgeschrieben. Und zwar, jetzt kann ich Trainings machen, wo ich vorher halt nicht wusste, ob ich hinfahren kann, wegen diesen ganzen Sachen. Für mich war klar, ich höre jetzt auf damit, obwohl ich noch eine Probe hatte, eine Samenspende. Und meine Aufgabe ist es anscheinend, Frauen wie mich zu begleiten. Das habe ich hier aufgeschrieben. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, liebe Trauer, ich habe jetzt Zeit für dich. Bis mindestens Samstag oder Sonntag.
Wie nett ist denn das?
Aber die kam nicht. Und ich war so sauer. Irgendwie. Ich bin durch dieses Meer gestapft und ich weiß auch noch, es war windig. Und dann habe ich gedacht, Mann, ihr scheiß Wellen, wieso ist denn da keine Trauerwelle dabei? Und auf einmal hat es mich halt so erwischt und ich dachte nur so, ja, woher soll mein Körper denn das wissen? Es ist ja gar nichts eingesetzt worden. Ich bin ja leer. Also das war das beste Gefühl, was ich haben konnte, weil es war ja gar nichts in mir drin. Aber das hat ein paar Stunden gedauert, bis ich das geschnallt habe. Und ich bin ja extra ins Meer gefahren, weil ich dachte, das tut mir gut. Kannst du trauern? Ja, nichts konnte ich. Was habe ich gemacht? Ich bin wieder in diese Wohnung gefahren und habe dann einen Kurs gebucht zu meiner Atemtrainerausbildung, die ich dann ja machen konnte, weil das darf man schwanger ja nicht machen. Bin nach Hause gefahren, habe umgepackt und bin nach Holland gefahren und habe die Ausbildung gemacht. So, und dann ging es los. Dann begann das nächste Leben. Ja.
Und war das dann für die eben dann so krass und ganz bewusst, oder hat es da nochmal irgendwie gedanklich was gegeben in dir? Soll ich es nicht doch nur probieren? War das dann für die erledigt so?
Ich habe ein paar Mal noch überlegt, was ich mit dieser einen Samenspende mache. Ja, ob ich jetzt nicht doch noch mal kurz, aber dieses Erlebnis in diesem Raum mit auf diesem Stuhl, nee.
War für die klar dann, ja.
Ja. Von daher war das Thema durch. Also das war.
Und welche Gefühle, weil das hört man ja auch oft, hast du so gegenüber deinem Körper gehabt? Also ich habe noch mal einen Artikel gelesen, dass da dann oft manche Gedanken haben, war, wieso kriegen das andere Körper hin, warum nicht meiner und so. Ist das bei dir auch Thema gewesen?
Jein, ich habe mich halt immer gefragt, was hätte ich denn noch machen sollen? Heute weiß ich, ich hätte noch ganz viele Sachen machen können, ne? Die letzten Jahre, wo ich mich so mit ganz vielen anderen Sachen noch beschäftigt habe. In dem Moment wusste ich es nicht. Ich habe mich allerdings geärgert oder war neidisch oder was auch immer das war, wenn ich rauchende, trinkende, übergewichtige Frauen gesehen habe, die schwanger waren oder ein Kind vor sich hergeschoben haben. Da muss ich sagen, war ich richtig sauer.
Ja, das
Und ich
glaube
gedacht habe, wieso kriegt dieser Körper das hin und meiner nicht?
ich. Ja.
Also es war eher so rum. Es war nicht so, dass ich mit meinem geschimpft habe schwer, sondern ich, wenn ich getriggert wurde, gedacht habe, wie kann denn so ein Körper ein Kind produzieren?
Also so richtig Wut, Neid, dann in Mischung. Ja. War krass. Und wie hat sich so deine Sicht dann aufs Leben oder auf dich selber dadurch verändert in diesen Jahren?
Schon, denn es war ja nicht nur du schwanger, sondern halt auch mein Bruder. Die haben halt auch zwei Kinder bekommen in der Zeit. Also, beziehungsweise waren dann mit dem zweiten danach schwanger, als ich dann schon gesagt habe, ich höre halt auf. Aber mein Neffe ist halt auch in der Zeit. Der ist kurz vorher, glaube ich, geboren, ja. Bevor ich angefangen habe. Ja, weil du nimmst, apropos Verluste, du nimmst mir ja nicht nur das Muttersein, sondern ich werde keine Schwiegermutter werden. Und ich werde auch keine Oma werden. Und das ist halt auch bei Vätern, ne? Also wenn ich jetzt einen Partner gehabt hätte, wenn das jetzt eine gemeinsam sind ja ganz viele Paare, die Hilfe brauchen dabei. Das ist nicht nur, dass man nicht Vater oder Mutter ist. Da hängt noch ein ganzer langer Sack hinten dran. Noch von anderen Sachen, die man nicht mitbekommt. Weil man kein eigenes Kind dann hat, genau. Ja. Die Sicht aufs Leben, ich hatte vor, schon während der Pandemie oder kurz vor der Pandemie habe ich schon gewusst, ich muss was ändern an meinem Job und es war mir klar, ich werde mich selbstständig machen und ich möchte ein Kind. Und diese zwei Pläne hatte ich im Kopf und dann war logisch, dass ich in dem Alter das mit dem Kind zuerst probiere. Und das heißt, in dem Moment, wo das nicht geklappt hat, rückte dann der nächste Plan näher, diese Selbstständigkeit, die mir auch natürlich wieder große Angst bereitet hat, aus der Selbstständigkeit, aus der Verbeamtung rauszugehen. Also da kam der nächste Batzen. Das war halt so ein, ja, mein Leben hat sich komplett geändert jetzt. Und die Sicht aufs Leben auch, wissend, ich bin die beste Patentante der Welt von vier Kindern, also von zwei von einer Freundin und zwei von meinem Bruder. Und genieß die Zeit mit denen und Und trotzdem kommt halt immer mal wieder noch, wenn ich, ach, keine Ahnung, wenn ich mit denen zusammen bin oder so, dann kommt es immer noch hoch. Und das ist okay. Also das, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das jemals weggehen wird. Und das kann von mir aus aber auch da sein. Also das gehört ja zu mir.
Ja, also du kannst schon diese Gefühle und Gedanken einfach annehmen jetzt. Ah, das nicht damit, sondern sie sind halt Teil davon, Teil dieser Reise, dieser Trauerreise ja auch.
Genau. Sonst würden wir heute nicht hier sitzen.
Ja, voll.
Dann wäre ich später selbstständig geworden. Ich hätte das halt auch dann vorgehabt. Das war mein Plan. Da hatte ich halt auch schon Ideen, wie ich es dann grob mache. Immer, ne, davon abgesehen natürlich, oder wie das Kind dann ist, ne? Ob das, wie sich das halt alles einspielt und ob ich dann in Belgien bin oder in Deutschland mit Unterstützung meiner Eltern oder Kita in Belgien oder wie auch immer. Das war halt alles nicht klar. Aber es war klar, dass da auch mit Kind muss ich mich irgendwann selbstständig machen, damit die Trauer wieder einen Platz in der Gesellschaft bekommt. Das war klar.
Genau, das.
Dann hätte
Toll.
es vielleicht ein bisschen länger gedauert noch, ja.
Mal eine andere Frage, was mir jetzt so spontan nur einfällt. War irgendwann auch das Thema Adoption bei dir da oder war das.
Nee. Nope. Hatte ich nie, hätte ich mit einem Partner gemacht. Vielleicht, da hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Da ich aber die Geschichte mit der Selbstständigkeit hatte und mich auch diese Frage nach, will ich es überhaupt alleine machen, schon sehr viel Zeit und sehr viel Kraft gekostet hat, war für mich ganz klar, dass ich kein Kind adoptieren möchte. Und in Belgien, mir wurde die andere Möglichkeit noch aufgezeigt. Man darf da auch Eizellspenden. Ich hätte ein komplett fremdes Kind austragen können. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Ich habe das mit der Mitarbeiterin von meinem Arzt auch besprochen. Die hat mir das zwei, dreimal gesagt, weil sie sagte, wir können das machen. Und ich habe immer gesagt, das ist ja, das hat ja dann gar nichts von mir. Und sie so, doch, das Kind hat dreimal Gene, weil es läuft ja mein Blut durch. Und dann hat sie gesagt, es wird ihr Kind sein. Und das war aber was, was für mich sich nicht richtig angefühlt hat. Weil ich gesagt habe, nee, ich möchte, ein Teil soll von mir sein. Und das war für mich dann auch. Aber da darf jeder selber entscheiden. Ne? Das
Ja, voll.
sind schwierige Situationen, ganz, also schwierige Entscheidungen, die man da. Und ich habe sie so getroffen und das ist auch gut so. Also das hat sich nicht richtig angefühlt.
Na eben, das. Aber eben, das ist mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen, wie eben, warum das? Weil ich mir dachte, vielleicht ist es so gesetzlich, das kann ja auch sein, weiß ja nicht, durchs Alter, ich kenne mich ja nicht aus mit diesen Gesetzen, kann ja da auch sein, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen.
Ja, das wäre sicher schwierig geworden, beziehungsweise du kriegst dann, so wie hier auch, kein Kleinkind wahrscheinlich, sondern ne, eins, was vielleicht schon ein bisschen älter ist oder so. Und das waren halt auch, ich muss auch sagen, ich glaube, das waren dann auch Sachen, da hatte ich dann auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen, weil ich mich schon so viel mit dem anderen beschäftigt hatte, dass ich
Ja,
zwar,
voll.
ich
Die
dachte so,
Kraft fehlt da dann noch
nee,
irgendwann,
genau.
gell?
Ich habe gesagt, jetzt nicht das auch noch. Und ja.
Und wenn wir da dann eben jetzt so allgemeiner auch drüber sprechen, über diese unerfüllten Wünsche. Also bevor ich jetzt gestartet bin mit der Podcast-Folge, so in der Vorbereitung, habe ich mir eben gedacht, so, was habe ich eigentlich so für unerfüllte Wünsche? Einerseits in Bezug auf den Tod von der Larissa, aber andererseits so vielleicht was ganz anderes. Und mir ist dann auch eingefallen, einer von meinen größten Wünsche als Kind und Jugendliche war ja immer Turnerin zu werden, professionelle Turnerin.
Echt?
Ja, ich habe als Kind eben total gern Ball geturnt, ich habe auch Turniere gemacht, war auch echt gut drin und ich habe die Stangen, habe ich geliebt, das auch, aber so der Balken, das war so richtig meins und ich sieg mich heute und ich habe auch nur das Gefühl, wenn ich so richtig drüber nachdenke, wie diese Räder geschlagen haben und also ja, das war immer so meins und das ist mir verwehrt geblieben, weil ich bin ja aufgewachsen mit nur drei jüngeren Schwestern und das ist schon finanziell ein Riesenthema, da wirklich professionell in die Richtung zu gehen. Da müssen die Eltern halt auch mitspielen und so. Und das, ja, war einfach für mich nicht. Da haben sie dann irgendwann gesagt, na, das geht einfach nicht, auch wenn ich es wollen kann, so, gell? Und dadurch ist das dann halt, ja, habe ich nicht mehr in die Kurse dürfen und dann ist das halt so eine Nebensache geworden. Und irgendwann im Studium habe ich es dann ganz wegding. Und jetzt denke ich mal so, voll krass, jetzt mache ich ja doch irgendwie Sport. Und ich weiß nicht, ob das jemand kennt, da hat es halt Doku gegeben jetzt zu den Olympischen Spielen. Wie heißt sie nochmal? Simone Biles oder wie
Ja,
heißt?
beißen.
Genau, da hat es ja so ein Doku gegeben und dann habe ich das gesehen. Und da habe ich auch Rotz und Wasser blärt bei dieser Ding, weil man dachte, war krass, das hätte ich sein können. So, das sind so richtig diese unerfüllten Wünsche plötzlich wieder so präsent waren. Aber dachte, und jetzt zum Beispiel habe ich geschaut, dass eben mein Sohn auch möglichst viel Sport und Turnen und so weiter. Und mit ihm bin ich jetzt eben in so einer Turnhalle immer wieder und da. Der Balken, wenn ihn angreift, das ist so wumm. Ich bin
Warst du
sofort
nochmal
wieder
drauf?
10 Jahre alt.
Warst du drauf?
Ja, sicher eben. Das, also jetzt mache ich es halt so hobbymäßig, was schön. Und, und das sind eben andere Sachen, wie zum Beispiel auch mit der Larissa, wo ich mir gedacht habe, einer von den größten Wünschen mit ihr war ja immer so nach Wien zu ziehen und da eben weiter zum Studieren. Und das ist, ich bin zwar nach Wien gegangen, allur, es ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und da jetzt so die Frage auch an die, warum glaubst du, fällt es uns auch irgendwie gesellschaftlich schwer, eben die Art von Trauer irgendwie auch zulassen zu können? Weil ich glaube, wie du auch gesagt hast, ist ein großes Tabu, das Thema Kinderwunsch an sich, aber dann, wenn der unerfüllt bleibt, aber generell auch über solche Trauerdings spricht eigentlich nie jemand, oder?
Nö. Die Trauer triggert ja bei den Menschen, die mit denen in Verbindung kommen, also jetzt nicht die trauernde Person, sondern die andere,
Ja.
eigene Ängste.
Und eigene unerfüllte Wünsche, die dann
Genau.
vielleicht die Trauer wieder hochkommen lassen, gell?
Richtig. Und da haben wir keinen Bock dazu, uns damit zu beschäftigen.
Voll.
Und dein Hirn empfindet das auch nicht als sicher. Das heißt, dein Hirn will nur überleben und es guckt, wie du sicher bist. Und sich darüber Gedanken zu machen, das führt erstens zu nichts in Anführungszeichen. Das hilft dir nicht beim, ja doch, irgendwie hilft es beim Überleben, ne? Das wissen wir zwar so,
Ja.
wenn man trauert, weil, ne? Also Trauer ist ja kein Problem, sondern die Lösung, sagen wir
Ja,
ja immer.
ja.
Das spürt unser Hirn aber nicht, sagen wir es mal so. Also das ist halt, oder das mit dem, naja, spüren oder das Denken, das ist eher das Denken, was es halt in dem Moment keinen Sinn drin sieht.
Da jetzt
Und es ist
reinzugehen.
Scham, glaube ich, dabei.
Ja, voll. Also ich
Bei der
denke mir auch so, das Thema, wenn so ein unerfüllter Wunsch da ist und du hast aber irgendwie alles im Leben, also du hast einen Job, denn warum denn darüber jetzt traurig sein, wenn ich doch eh das und das habe? Jetzt zum Beispiel, ich habe noch Sehnsport. Warum bläschen jetzt da Oma wegen dieser Donau-Geschichte? So ungefähr, gell?
Aber das ist doch gut, dass das rauskam.
Ja, voll. Es hat doch so bis rein. Die liebt's ja. Also ich bin ja jemand, der jeden Tag mit den Emotionen spielt und reinspringt und wieder rausspringt und so, gell? Das ist befreiend und erleichternd. Und ja, den Menschen fällt es allgemein einfach schwer, sich auf diese Emotionen noch einzulassen.
Ja, weil wir halt die Trauer ja auch, sie hat ja gar keinen Platz mehr. Das wird bei euch
Nein.
vielleicht nicht anders sein als bei uns hier in Deutschland. Die ist nicht da, die haben wir komplett. Du erkennst ja keinen Leichenwagen mehr auf der Straße.
Nein.
Weil alle Autos dunkel sind. Ja,
Ja.
super. Jetzt werden die Leichenwagen gold und weiß. Ja, geil.
Ja.
Super.
Ja.
Sollen noch ein Licht drauf machen und fahren. Also, weißt du, damit es einfach, ja, ist super.
Ja.
Damit es einfach wieder da ist, damit du mal kurz dran erinnert wirst, dass du sterben wirst.
Ja, voll.
Und das kann
Und
jeden Tag.
dadurch vielleicht dein Leben eigentlich ja viel lebendiger wird.
Und vielleicht auch nochmal überlegst, was waren denn eigentlich meine Träume damals?
Ja,
Und
voll.
dann. Ne, ich weiß nicht, ob du hast ja die Doku wahrscheinlich bewusst angeguckt.
Ja, voll. Ich habe das
Ja.
gesehen, das hat mich natürlich. Und ich habe noch gewusst, sofort, boah, wie cool und Ding. Und das habe ich ja selber immer gern gemacht.
Genau.
Natürlich habe ich sie dann bewusst. Und ich habe noch, das ist ja auch so mein Thema. Also, ich habe dann zum Beispiel 0,0 Angst, mich damit zu befassen oder eben in die Emotionen rein. Also, ich habe gewusst, ich werde wahrscheinlich blären. Und das passt.
Genau, wir haben halt schon ein bisschen Übung
Ja,
damit.
das stimmt.
Wir lassen das halt so auf uns zukommen.
Genau.
Und das ist halt auch das Feedback, was ich irgendwie immer bekomme, dass ich das halt so leicht rüberbringe, wo ich dann so, ja, aber das Thema ist doch schon schwer genug. Also, weißt du,
Voll,
das
voll.
ist, und es ist halt ja auch relativ leicht, in Anführungszeichen, jetzt nochmal für wer auch immer jetzt zuhört, mit Trauernden umzugehen, wenn man sich mal traut.
Ja, voll.
Ne? Und es haben halt ganz viele diese Ängste, dieses, ja, weißt du ja, ich mache was falsch und ich tue was Falsches und dies nicht richtig und der richtige Moment, dieser ganze Quatsch, das sind ja meine eigenen Ängste, dass ich Angst habe, mit der trauernden Person gegenüber nicht umgehen zu können, mit der Reaktion, die da kommt. Das ist das ganze Problem daran. Das ist nicht die Person, die spiegelt
Ja.
wird. Das bin ich.
Voll, voll. Es ist immer das
Ich
eigene.
kann nicht aushalten, das Leid von der Person gegenüber, was total verständlich ist. Oder die Stille, die dann herrscht. Das auszuhalten.
Toll.
Oder wenn die Person anfängt zu weinen. Da weiß ich nicht, was ich machen wollte. Das ist das Problem. Und deswegen haben wir das alles weggeschoben von uns, dass wir bloß nicht damit in Berührung kommen. Und oh Wunder, wir kommen ja trotzdem. Ja, und dann
Oh,
wissen wir nicht, was wir
und
machen sollen. Und
genau,
dann
dann
wundern
sind wir wie gelähmt und versuchen es zu ignorieren, wegzudrücken und dann macht es uns krank. So am
wir.
Ende.
Genau. Und splittet uns, weil die Trauernden das natürlich merken.
Ja, total. Es bringt uns auseinander, obwohl es eigentlich zusammenführend ist,
Genau.
so von Natur aus. Und wenn wir so die Bewegung und den Sport hernehmen, du hast ja auch gesagt, du hast danach dann diese Atemausbildung oder
Genau,
was
ich
war
bin
das? Ja.
Atemtrainerin. Ja.
Genau, und hast ja eben, bist ja auch Fitnesstrainerin. Wie hat dir dann auch in dieser Zeit vielleicht Bewegung und Sport weitergeholfen, um mit diesen Gefühlen umzugehen?
Ja, das Körperarbeit ist wichtig für mich. Bewegung ist auf jeden Fall wichtig für mich. Und ich war dann auch, ich weiß noch, dass ich damals viel Sport gemacht habe, weil ich war auch irgendwie der Meinung, auch in der Kinderwunschphase, dass ich kein Gramm Fett zu viel haben sollte, so ungefähr. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, hätte ich mal besser ein paar Nährstoffe mehr gehabt. Weil ich war da schon recht schmal. Ich glaube, ich war selten so schmal wie damals, was auch nicht unbedingt förderlich war. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, die man jetzt weiß. Aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Plus, es war so, wie es war in den Jahren, um rauszukommen, um Menschen zu sehen. Ich bin jeden Tag dreimal spazieren gegangen. Bin jeden Tag einkaufen gegangen in den Supermarkt, um Menschen zu sehen. Ich habe mich viel bewegt und ich bewege mich immer viel. Und ja. Weiß auch mittlerweile warum. Und das hat auf jeden Fall mit dem Sport dazu beigetragen, weil der Sport immer irgendwie ein so ein Fixpunkt war. Also selbst ich war im Park habe ich Sport gemacht während der Pandemie zum Beispiel da, ne? Also immer
Ja, so
zwei,
wie
dreimal die Woche so Bootcamp. Egal, ob es geregnet hat oder im Schnee, völlig wurscht. Also und das vermisse ich auch sehr. Das gibt es hier irgendwie nicht. Und das war was, was mir total geholfen hat. Dass du einfach auch deinen Körper wieder spürst. Und vielleicht, ich komme jetzt gerade auf deine Frage von eben, vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass ich meinem Körper nicht so Vorwürfe gemacht habe. Weil ich ja gemerkt habe, ich war super fit in der Zeit. Ich war, ne?
Und du
Ich
hast
war.
wirklich auch alles getan, um eben den Körper
Ja.
fit zu halten und für die zu achten.
Und es ging halt trotzdem nicht. Und ich glaube, weil ich aber dann Sport gemacht habe und gesehen habe, was der Körper alles kann, habe ich gedacht, ja gut, dann ist es was anderes, was ich jetzt anscheinend nicht beeinflussen kann. Das hat mir bei der Akzeptanz vielleicht sogar geholfen. Das kann gut sein, ja.
Ja, stimmt. Und wenn man jetzt, wenn jetzt jemand anderer uns zuhört noch und der ähnlich kämpft mit irgendwelchen unerfüllten Wünschen, sei es Kinderwunsch oder sonstigen, was sagst du so von dir? Wie kann man lernen, neue Perspektiven auch zu entwickeln, wenn das Leben eben so anders verläuft? Also wenn diese Wünsche so gar nicht in Erfüllung gehen oder dieses Ziel nicht erreicht wird, ja, wie kann man das lernen, damit umzugehen?
Perspektive wechseln ist genau das, was du gerade schon gesagt hast. Ich mache das dann auch gerne physisch und würde mich auf den Boden setzen zum Beispiel und meinen Himmel gucken oder so. Oder mal gucken, was da für Sachen passieren und vielleicht auch versuchen, nicht zu planen, sondern gucken, was passiert. Also als ich dann so wusste, ich werde nicht schwanger, dann ka kam immer dieser Plan B mit der Selbstständigkeit. Und dann wurde mir das aber auch überall. Ich bin durch die Straße gegangen und dann lag eine Zeitung vor mir, die aus dem Nachbarbriefkasten rausgefallen ist und sprang mir entgegen. Auf Belgisch, stand da drauf der Unternehmer oben drüber, ne? Und so. Und so Sachen kommen dann halt. Und auch wie du eben gesagt hast, ich glaube, so nochmal zu überlegen, was habe ich denn als Kind unbedingt machen wollen? Das ist halt auch was, wo ich mache gerade halt, ich bin zwar schon auf Bühnen, ich mache jetzt aber trotzdem nochmal eine Speaker-Ausbildung, weil ich auch als Kind immer schon auf die Bühne wollte. Und ich habe irgendwann aufgehört damit. Ich war im Karneval auf der Bühne, ich war als Kind, ich war in der Theater-AG. Ich wollte das immer machen. Und ich habe es irgendwann aufgehört. Also ich habe im Parlament Besuchergruppen geführt. Okay, ist auch eine Bühne. Ne? Aber das sind so Sachen, wo ich jetzt auch gedacht habe, das mache ich jetzt. Und das würde ich nicht machen, wenn ich schwanger gewesen wäre oder jetzt das Kind hätte. Und das darf auch ruhig dauern. Das hatte ich ja auch nicht direkt. Das war bei dir ja ähnlich.
Ja, voll. Also es geht ja auch, glaube ich, gar nicht, dass man an einem Tag Tschüss sagt und die Trauung und am nächsten Tag das Nächste.
Das ist aber auch was, was wir, glaube ich, ja immer auch gerne mitgeben dann, dass man dem halt ein bisschen Raum und Zeit gibt, dass sich was anderes auch aufpoppen kann und nicht zu erwarten, jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt mache ich das nächste.
Voll. Dass man
Das
da auf jeden Fall durch alle Gefühle mal durchgeht und dann kommt wieder das, von innen heraus kommt es ja oft, oder? Dann so.
Und das auch, wie du eben gesagt hast, auch zulassen und drüber reden.
Ja.
Liebe Leute, redet darüber, gerade über dieses Thema. Es sind so viele Paare betroffen. Ich habe vor 3, 4 Wochen irgendwann ein Insta-Live mit einer Freundin aufgenommen, die dasselbe Thema hatte. In der Speaker-Ausbildung jetzt ist eine, die geht mit diesem Thema auf die Bühne, weil sie auch in der Kinderwunschbehandlung drin ist. Das ist überall und es reden kaum Leute darüber.
Ja, voll.
Und das ist so schlimm für diejenigen, die halt da gerade drin sind, ne? Wie ich damals auch. Was hätte ich mir gewünscht, wenn ich gewusst hätte, mit wem ich mich austauschen kann? Ich wusste es
Ja,
nicht.
voll.
Ich habe mich geschämt irgendwie. Habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. Auch ein bisschen aus Angst, wenn es dann nicht funktioniert, muss ich es ja dann auch nochmal allen sagen. Das war auch immer dann schlimm. Ich habe nachher nur noch 5, 6 Freundinnen von mir Bescheid gesagt. Weil ich gesagt habe, ich kann dann nicht immer 20 Nachrichten noch bekommen, die dann
Nein.
reden wollen oder so. Nein.
Ja, und dann können ja, wie man gerade schon gesagt hat, nicht jeder kann dann gut damit umgehen und dann kommen halt bescheuerte Floskeln, die noch mehr verletzen und dann steckst du eh schon in deiner Trauer und dann brauchst du es nicht ohne dazu.
Und noch eine letzte Sache ist, ich habe vorgestern eine ganz tolle Sache kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die. Kennst du Sternenband? Kennst du das?
Na, das sagt mir jetzt gerade nichts.
Also, das ist ein gemeinnütziger Verein. Und ich habe die Dame kennengelernt auf dem Event vorgestern. Und da kann man kostenlos ein Band bestellen, ein Armbändchen. Und zwar kriegen Personen mit, also alle haben ein Herzchen, die, die einen Kinderwunsch haben, haben ein Herzchenanhänger dran. Und die, die Sternenkinder haben, die können schreiben, wie viele Sternenkinder sie haben und dann kriegen sie noch einen Stern dran. Und das finde ich ein total schönes Erkennungsmerkmal auch so ein bisschen, wenn man das anhat, dass man halt einfach auch vielleicht Leute im Umkreis erkennt und dann weiß, okay, wir haben was gemeinsam. Und das ist natürlich, wenn du Sternenkinder hast, und immer so ein bisschen, dass du die bei dir hast. Und ich werde mir das jetzt auch bestellen, weil es ist halt auch für unerfüllten Kinderwunsch. Und ich bin bei dem ersten Kind sicher, dass ich das was gespürt habe. Dass das versucht hat, da zu bleiben.
Das ist echt eine schöne Idee.
Genau. Und da, ich weiß nicht, machst du Shownotes drunter? Kannst du vielleicht
Ja,
runterpacken?
das pack mal alles in die
Super.
Shownotes, was du da von dir gibst. Dein Profil von Zehensport, deine
Genau.
Seite, Sternenband. Also gerne,
Ja,
schaut's da auf jeden Fall rein.
das fand ich so schön am Wochenende, wo ich gedacht habe, so wow. Und es war so geil, weil es war auf der Bühne eine Diskussion über Sternkinder und Kinderwunsch. Und ich dachte nur so, yes.
Halleluja, ja.
Weil das ist halt so selten. Das, ne? Deswegen mache ich es ja auch.
Es ist
Über
ja so
Lust.
seltsam immer wieder für mich, wenn man so tagtäglich mit dem Thema zu tun hat, oder? Und dann redest du die ganze Zeit über Trauer und solche Sachen sind für die so normal. Und dann gehst du einfach mal raus in eine andere Messe, Event oder schon was. Und wenn da auch mal nur irgendwie, also annähernd das Wort in Richtung über Tod oder Trauer, dann kriegen alle gleich Schnappatmung und Panik und denkst, ups, oh shit, jetzt bin ich woanders, das muss ich aufpassen, was ich rede. Für mich ist das schon so ganz natürlich und viele Leute sagen dann auch gerade, ich bin dann oft in Gruppen, was weiß ich, jetzt mit dem Sport da vor Ort und so weiter und dann, ich rede halt ganz natürlich auch drüber, so, ja, wo meine Schwester noch gelebt hat und so und dann alles, Oh mein Gott, so, ach so, ja, also, da fällt erst auf, ja, dass das gar nicht normal ist, so drüber zum Reden und so offen zum sein. Das, ja, vergiss sie dann selber oft. Schau,
Ja, total.
schrecklich.
Also bei mir ist ja meistens bei der Vorstellung dann, was machst du so? Und dann sage ich das.
Ja.
Und dann, was mir aber wirklich jetzt auffällt, ist, jeder kommt sofort mit einem Beispiel. Und die
Ja,
Leute sind
immer. Das,
unfassbar
oh,
klar.
immer. Voll.
Und dann hast du sofort eine Diskussion. Und weißt du, ich würde
Ja.
ja mal gerne irgendwo hingehen. Ich habe letztens schon überlegt, ich denke mir mal was anderes aus. Eine Freundin sagte, sag doch mal, du wärst Eiskunstläuferin oder so. Weißt du, das kann sich jeder sofort vorstellen. Dann ist Thema beendet wahrscheinlich. Aber. Oder ich arbeite irgendwo auf dem Amt, weil manchmal gehe ich halt auch weg und denke so, ah, jetzt heute habe ich mal, will ich andere Inspirationen, weißt du, dann bist du da wieder drin und denkst nur so, weil du wieder diejenige mit dem anderen Thema bist und denkst nur so, muss dann irgendwann unterbrechen und was macht ihr denn eigentlich?
Genau. Voll.
Ja, das ist,
Stimmt.
ja, aber ich finde es halt total schön, dass es halt immer aufgenommen wird und auch hier Männer oder irgendwas, was ich schon für Storys gehört habe, ne, also auch auf der Arbeit, was passiert sind für Sachen am Arbeitsplatz oder so.
Total.
Da will keiner drüber reden. Also ich mache es ja präventiv und die meisten denken halt erst dran, wenn was passiert ist.
Ja.
So, und dann kommt, war ich auf einer Personalmesse letztes Jahr auf ein paar und dann hieß es, ja, machen wir ja schon. Habe ich gesagt, oh super, was macht ihr denn? Ja, wir haben dann da eine Notfallpsychologin. Da hat gesagt, nee. Ich sagte, vorher, vorab, damit ihr dann wisst, in welche Fettnäpfchen ihr bitte nicht reintretet, weil da
Ja,
steht nur
ja.
rum. Ach so, ja, nee, ja, nee, habe ich noch nie gehört, ja. Ne, und das sind halt die Sachen, wo ich glaube wirklich, ich meine, je mehr wir drüber reden, egal, irgendwas mit Trauer, umso mehr Platz bekommt die wieder hier und dann,
Voll,
freue ich
voll.
mich.
Ja, jetzt reden wir eh schon fast eine Stunde. Ich würde jetzt nur abschließend von dir wissen wollen, was würdest du jemandem sagen, der jetzt eben gerade zuhört und in seiner Trauer ist, um einen unerfüllten Wunsch? Was möchtest du dieser Person nur mitgeben?
Dass es klar ist, dass der Wunsch nicht erfüllt wird, meinst du, oder?
Genau, also wenn es wirklich ein unerfüllter Wunsch ist. Und die Person gerade um diesen trauert, was würde ich ihr abschließend nur mitgeben wollen?
Dass man vielleicht den Wunsch gut verpackt ein bisschen, entweder physisch aufschreibt oder in Gedanken. Und zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht wegstellt, aufs Wasser setzt oder in Gedanken losfliegen lässt. Und das kann halt auch, das muss ja jetzt nicht jetzt sofort sein, sondern wann auch immer sich das richtig anfühlt. Also wenn klar, dass der Wunsch nicht erfüllt wird, dass der halt irgendwie ein bisschen verpackt wird oder dass er verpackt wird und stehen bleibt. Das kann man ja dann auch gucken, ne? Wenn er gar nicht weg will, sondern so ein bisschen da sein will, dass man den so wie in deinem Fall mit dem Balken, dass der da ist und dass man gleichzeitig weiß, dass er nicht erfüllt wird. Dass der aber da sein darf, weil der gehört ja zu dir dazu.
Ja, voll.
Kann dann jeder entscheiden, was sich besser anfühlt. Ja.
Ja, voll schön. Dass man vielleicht so auf eine andere Art und Weise eben integriert, ohne dass er sich voll und ganz erfüllt. So wie jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit dem Balken. Jetzt bin ich halt oben in der Woche in diesem Kinderding und habe da den Balken so, gell?
Genau.
Und kann ihn berühren und das ist okay. So. Oder eben damals, wo ich nach Wien gezogen bin, ohne Larissa. Ich bin aber trotzdem nach Wien, nur anders halt.
Genau.
Ja, voll. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten und Wege. Manche wollen es komplett integrieren eben, dass es dann Teil vom Alltag irgendwie wird. Und andere vielleicht wirklich, auch, wie du sagst, wegstellen oder ganz weg oder vergraben oder verbrennen. Ich weiß nicht, zum Beispiel solche Sachen. Gell? Ja, das ist schön. Ja. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Christina. Das war sehr berührend. Danke für deine Offenheit auch zu diesem Thema. Dass du da nochmal mit mir eingestiegen bist, in diese Tiefe gegangen bist. Also, ich bin mir sicher, da können viele ja etwas für sich mitnehmen. Danke.
Danke dir, liebe Kathi. Das habe ich so auch noch nie erzählt. Das war das erste Mal. Das
Ja, gut
sollte.
hast du gemacht.
Ja, ich
Ich
glaube,
bin ganz stolz auf dich.
das sollte jetzt mal raus. Das war gerade an der
Ja,
Zeit.
voll.
War da
Voll.
unten dran gegangen, die
Und
letzten.
gerade weil du auch so über Trauerwellen immer wieder gesprochen hast, passt doch perfekt in diesen Podcast
Diesen
Trauerwellen.
Podcast, eben.
Ja, besser geht's nicht.
Top!
Schön. Ja, dann Dankeschön und an alle da draußen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Tschüss!
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.